Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es bei uns um die dann doch immer recht komplizierten Komplikationen der Zeitreise im Kino. Und selbst die bekanntesten TV-Nerds kommen bei der Beschreibung dieser Probleme an ihre Grenzen.
Irgendwas passt da nicht richtig. Seht mal. 2015 klaut Biff den Sportalmanach und fliegt mit der Zeitmaschine zurück ins Jahr 1955 und gibt ihn seinem jüngeren Ich. Aber sobald das geschehen ist, verändert er die Zukunft. Das heißt, das Jahr, in das er zurückkehrt, wäre ein anderes. 2015 nicht das 2015, in dem Marty und Doc sind.
Das ist der übliche Logikfehler bei Zeitreisen.
Also man kommt schon schnell durcheinander, wenn es um die Zeitreise im Kino geht. Vor allem ja im amerikanischen Film, da ist die Zeitreise ja ein Mittel für Action- und Science-Fiction-Filme, wo ja die Frage danach, wie funktioniert das eigentlich, immer im Mittelpunkt steht. Da sind wir in Europa schon etwas anders gepolt. Wir erzählen auch anders. Gerade die Franzosen, die sind vielleicht geprägt von Marcel Proust, ja, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Da ist der Geschmack einer Madeleine der Beginn einer Zeitreise für den Helden. Und ganz ähnlich geht es einem kleinen Mädchen, das wir gleich kennenlernen. Ihr genügt nur der Geruch, um in die Vergangenheit zu reisen. Wieso sie das tut und was das für einen Film ergibt, das hören wir gleich. Dann sprechen wir über unterschiedliche Blicke auf den Osten Deutschlands und erinnern auch an die Filmtradition der DEFA. Vicky ist ein kleines Mädchen, sie lebt mit ihren Eltern in den französischen Bergen. Alles wirkt im ersten Moment normal, aber Vicky, die Kleine, die hat eine Gabe oder eine Superkraft, könnte man vielleicht sagen. Sie hat einen unglaublich guten, starken und präzisen Geruchssinn. Ja, und im Wald, da testet ihre Mutter einmal, wie stark dieser Sinn eigentlich ist. Zunächst gibt sie ihr die Kekse, die erkennt das kleine Mädchen sofort, aber auch ein Stückchen Plastik vom Waldboden, das riecht die Kleine auch.
Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu sens?
Des palmito.
Bon, c'était facile. Garde les yeux fermés. Et là?
Du plastique qui sont aussi un peu la terre.
Vicky kann also alles riechen. Mehr noch, sie kann durch starke Gerüche in die Vergangenheit reisen. Vor allem in die Jugend ihrer eigenen Mutter. Und das macht Vicky, weil sie wissen will, wieso alle Erwachsenen in ihrem Leben so traurig sind. Vicky spürt, dass das einen Grund haben muss in der Vergangenheit, warum diese Trauer in ihrem Leben so präsent ist und warum auch da diese Angst ist, die dieses kleine Mädchen schon spürt, obwohl sie noch so jung ist. Das ungefähr ist der Plot des Spielfilms The Five Devils, der Donnerstag in unsere Kinos kommt und von Léa Missius gedreht wurde, eine der vielleicht spannendsten Regisseurinnen Frankreichs gerade. Ihr philosophischer Genrefilm The Five Devils erzählt sehr melancholisch von verpassten Chancen, von ungelebten Leben, aber auch Lieben, die wir nie erfüllt haben, auf sehr erfrischend neue andere Art und Weise. Und vor der Sendung konnte ich mit Léa Missius über ihren Film sprechen. Meine erste Frage bezog sich auf das starke erste Bild des Films. Da ist eine Frau am Feuer, ein Schrei. War dieser atmosphärische Beginn der Ursprung von Five Devils?
Ja, das erste Bild, das ich im Sinn hatte, das war das Bild dieser Frau am Feuer. Ich wusste nicht, wer sie war, aber diese Frau, die vor dem Feuer steht und schreit, konnte ich nicht vergessen. Und die andere Idee, die ich für meinen Film hatte, war die eines begabten Mädchens, das sich durch eine Gabe mit den Erinnerungen ihrer Eltern verbinden kann. Und indem ich diese beiden Bilder miteinander verband, konnte ich die Geschichte von Five Devils entwickeln.
Ihr Film ist ja im Kern die Geschichte des kleinen Mädchens Vicky, das durch ihren Geruchssinn in die Vergangenheit ihrer Mutter reisen kann. Das ist schon außergewöhnlich. Aber ich habe mich auch gefragt, wieso ausgerechnet der Geruchssinn, gerade für Sie als visuelle Filmemacherin, ist das doch eine besondere Hürde, den Geruch zu zeigen, das ist im Kino fast unmöglich.
Als ich den Film drehte, war das nicht meine ursprüngliche Absicht. Aber nach meinem Debütfilm Ava war das irgendwie konsequent. In Ava lag der Fokus ja sehr stark auf dem Sehen, was ja etwas sehr Filmisches ist. Und natürlich hatten wir jetzt das Gefühl, dass der Geruchssinn eine viel größere erzählerische Herausforderung darstellt. Wir fragten uns, wie man etwas Unsichtbares filmen kann. Das waren sehr intensive Gespräche, die ich mit meinem Kameramann Paul Killam und meinem Co-Autoren Paul Guillaume geführt habe. Und wir haben uns dann für Folgendes entschieden. Zunächst sollte es visuelle, konkrete Details geben, die das kleine Mädchen Vicky benutzt, um die starken Gerüche zu erzeugen. Das sind zuerst Kleinigkeiten, wie eine Perlenkette der Mutter, an der noch das Parfüm haftet. Das triggert bei der Kleinen schon den ersten Erinnerungsschub. So etwas kann man sehr visuell zeigen, obwohl es ja ein Geruch ist, um den es geht. Die Objekte lösen einen erinnerten Geruch auch beim Zuschauer aus. Und wie bei Prousts Madeleine wird man so gemeinsam mit der Hauptdarstellerin sehr bildhaft in die Erinnerung der Mutter katapultiert. So werden bei uns Gerüche zu Bildern. Es sind Bilder, von denen ich wollte, dass sie mehr aus ihrem Unterbewusstsein stammen und dann wiederum neue Bilder auslösen. Eine filmische Assoziationskette. Das erreiche ich aber auch mit dem Sound und der Musik des Films.
Sie sagen das jetzt so schön, dass Vicky eine Gabe besitzt. Das klingt immer so nett und so niedlich, aber ich hatte gleichzeitig das Gefühl, dass die Dinge, die sie durch ihre Zeitreisen da über ihre Mutter erfährt, diese kleine Vicky auch sehr traurig machen, ja, fast schon ängstlich. Ja. Liegt es vielleicht daran, dass sie erkennt, dass sie um ein Haar nicht geboren wurde? Und das ist ja schon so eine Erkenntnis, dass in einer kleinen Person wie Vicky eine existenzielle Krise auslösen kann.
Ja, das stimmt. Vicky hat diese existenziellen Fragen, mit denen sie sich auseinandersetzt und mit denen wir alle zu kämpfen haben, besonders als wir Kinder waren und uns vielleicht fragten, warum bin ich da? Warum bin ich nicht etwas anderes? Als ich ein Kind war, wollte ich ein Cowboy sein. Warum war ich das nicht, sondern nur ich selbst? Ich denke, dass auch heute noch viele Kinder sich solche Fragen stellen. Und mit der Zeit begreifen wir, dass wir unsere Existenz oft nur dem Zufall verdanken. Unsere Eltern haben sich zufällig an einem bestimmten Punkt im Universum getroffen und dann sind wir entstanden. Im Film hat es etwas sehr Spielerisches, wie Vicky diese Erinnerungen erforschen will. Etwas Lustiges auch. Allein schon die Fragen, die sie dadurch erkunden kann. Wie waren ihre Eltern früher? Dieser Prozess hat also etwas sehr Schwindelerregendes und Schönes an sich. Aber wir finden auch heraus, wie zerbrechlich unsere Existenz wirklich ist. Das kann wieder gewisse Ängste auslösen.
Ihren Film kann man aber auch als eine Reihe von unterschiedlichen Liebesgeschichten beschreiben. Was sie eint, ist, dass das alles traurige, weil unerfüllte Lieben sind, die da vor allem zwischen diesen Erwachsenen im Film stattfinden, beziehungsweise stattgefunden haben, wenn wir die Zeitreisen mitberechnen. Alle leben ein falsches Leben in Five Devils. Aber wieso eigentlich? Fehlt den Erwachsenen die Sprache für das, was geschehen ist? Oder ist da einfach die Angst vom Alleinsein?
Ich denke, en effet, le film parle vraiment de vie manquée.
Es ist die Erkenntnis, dass nicht nur die eigene Existenz zerbrechlich ist, sondern dass unser Handeln das Leben aller Personen in unserem Leben beeinflusst. Vicky geht ja diesem Geheimnis nach. Sie will wissen, was die Erwachsenen um sie herum so gemacht hat. Und sie sieht, dass alles von einem zentralen Ereignis abhängt, über das ich nicht sprechen möchte, weil es im Mittelpunkt des Films steht und mit dem großen Feuer der Eröffnungsszene zu tun hat. Nach diesem Ereignis ist dann alles wieder ganz anders. Und Vicky begreift, dass auch sie eine Verantwortung für diese Tragödie trägt, weil sie durch ihre Reisen in die Vergangenheit auch Dinge ausgelöst hat. Doch in all der Traurigkeit, die sich aus dem Moment für Vicky ergibt, merkt sie, dass ihre Existenz auch etwas für andere bedeutet. Und so werden die Karten aller Figuren neu verteilt. Und genau darum geht es im Film, um die ewige Frage, wie können wir die verlorene Zeit wieder nachholen?
Le temps perdu quand même. Enfin, pas le temps perdu, mais on peut continuer à changer.
Ist dies auch der Grund, wieso Ihre Geschichte in einem so abgeschotteten Tal angesiedelt ist? Also die Berge thronen ja über den Ereignissen und schirmen die Außenwelt von dem, was im Film geschieht, ab.
Ja, denn die Berge sind mehr als die Kulisse des Films. Sie haben etwas sehr Klaustrophobisches. Man hat das Gefühl, dass alles auf einer Insel spielt. Es ist diese Mischung, die mir gefallen hat. Eine Mischung aus Schönheit und Bewegung, die mir in dieser Landschaft sehr gefallen hat. Ich mag die Szenerie mit den Bergen, weil sie zum einen sehr schön ist, und zum anderen auch eine unheimliche Atmosphäre schafft. Das war hilfreich, weil Five Devils ja auch fantastische Elemente und die Textur eines Genrefilms hat.
Wenn Sie schon Textur erwähnen, wieso haben Sie Five Devils eigentlich auf 35 mm gedreht?
Es war mir sehr wichtig, dass ich auf 35 mm drehen kann. Ursprünglich hatten wir das fast aufgegeben, weil wir die Produktion wegen der Pandemie um ein Jahr verschieben mussten. So wurde es plötzlich sehr kostspielig, auf Film zu drehen. Und das Erste, was man unter finanziellem Druck normalerweise verwirft, ist die Verwendung von Filmmaterial. Ich habe dann überlegt, digital zu drehen, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film dadurch viel von seiner Poesie und seinem Geheimnis verlieren würde. Also von den Geheimnissen, die in den Bildern und in der Geschichte stecken. Die Verwendung von Film war mir dahingehend zu wichtig. Allein schon die Frage, die wir diskutiert haben, also wie kann man Gerüche filmen? Allein das würde digital viel von seinem Charme verlieren. Der Prozess würde viel zu abstrakt werden. Außerdem vermittelt 35 mm eine schöne poppige Leichtigkeit. Danach habe ich ja auch gesucht. Es ging mir nicht nur um die dunkleren Texturen des Filmmaterials.
Sombre, plus charnel, ouais, que je cherchais au film.
Regisseurin Léa Missieus über ihren sehr spannenden Genrefilm The Five Devils, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Zeitreisen im französischen Kino, das haben wir ja gerade erfahren, die haben immer etwas Philosophisches, etwas Existenzielles. Im japanischen Kino ist das etwas konkreter. Zeitreisen führen dort häufig zu kollektiven Traumata, also zu Ängsten, die ein ganzes Volk bewegen. Als damals in den 1950er Jahren Godzilla sich aus den Wassern von Tokio erhob, erkannten die meisten Kinogänger vor allem eine Metapher auf die Folgen der Atombomben, die auf Nagasaki und Hiroshima abgeworfen worden sind. Das aktuelle japanische Kino erzählt genauso, nur das Traumata ist mittlerweile ein anderes. Häufig geht es um das Erdbeben und die Folgen des Tsunamis von 2011. In drei Filmen hat das der Anime-Regisseur Makoto Shinkai bereits thematisiert. Und auch sein neuester Film, Susume, erzählt von der Verlustangst und den Folgen von Naturkatastrophen. Susume ist ein richtiger Kinohit in Japan, aber auch in Korea und mittlerweile sogar in China. Und auch auf der Berlinale, wo der Film im Wettbewerb diesen Februar lief, wurde diese Geschichte eines Mädchens, das die Mutter beim Tsunami 2011 verloren hat, sehr begeistert aufgenommen. Anna Wollner stellt uns Susume, den Film und den Regisseur Makoto Shinkai vor.
Über 10 Jahre hat es gedauert, 10 ganze Jahre, bis der japanische Regisseur Makoto Shinkai sich getraut hat, einen Film zu drehen, der ganz offen von den Wunden der japanischen Gesellschaft erzählt. Konkret von einem Trauma, das viele Japaner noch immer verdrängen, den Folgen der Tsunami-Katastrophe von 2011.
Es hat sich vorher einfach niemand getraut. Es gibt noch immer viele Gegenden, in die niemand herein darf. Menschen sind noch immer heimatlos, dürfen nicht zurück nach Hause. Die Natur erholt sich noch. Einige Menschen waren dagegen, dass wir genau das Thema in einem unterhaltenden Animationsfilm aufgreifen. Aber wir hatten genauso Befürworter, Menschen, die dankbar waren, dass sich endlich jemand diesem Thema annimmt. 12 Jahre scheint eine lange Zeit zu sein. Viele junge Menschen in Japan erinnern sich gar nicht mehr an den 11. März 2011. Ich wollte die Möglichkeit nutzen, dass ich wieder generationsübergreifend erinnert werden kann.
In seinem letzten Film Your Name konnte Shinkai nur über die Metapher eines Meteoritensturms von den Folgen von Fukushima erzählen. In seinem neuesten Werk gelingt die generationenübergreifende Erinnerung anhand des 17-jährigen Mädchens Susume, eine Waise, die ihre Mutter beim Erdbeben verloren hat und bei ihrer Tante groß wird. Auf dem Weg zur Schule trifft sie eines Tages einen mysteriösen Fremden, einen gut aussehenden jungen Mann, der sie fasziniert.
Hey du, sag mal, gibt es hier in der Gegend eine verlassene Stadt?
Verlassene Stadt?
Ich suche nach einer Tür.
Hä? Naja, es gibt ein kleines Dorf, das jetzt unbewohnt ist. Auf dem Berg, dort drüben.
Verstehe. Herzlichen Dank.
Susume folgt ihm heimlich, entdeckt in den alten Ruinen des verfallenen Dorfes nicht nur ihn, sondern auch eine geheimnisvolle Tür, durch die sie in ihre früheren Erinnerungen blicken kann. Das unbedachte Öffnen hat für alle Folgen.
Was?
Wir müssen sie schließen, oder nicht?
O ehrwürdiger Gott unter der Erde, o Schutzgott unserer frühen Ahnen, vor langer Zeit bescherest du uns diese Berge und Flüsse. In aller Ehrfurcht legen wir sie nun respektvoll.
Rück in deine Hände!
Suzume hat durch das Öffnen der Tür einen gigantischen Wurm freigesetzt, der Erdbeben auslösen kann. Und Suta, der mysteriöse Mann, verwandelt sich in einen dreibeinigen Kinderstuhl. Gemeinsam müssen die beiden, Suzume und der Stuhl, durch Japan reisen, einer Gotteskatze folgend, die sie zum Ursprung des Wurmes bringt. Suzume ist dabei mehr als eine minderjährige Heldin, die über sich selbst hinauswachsen muss. Sie steht für eine ganze Generation traumatisierter Kinder.
Suzume steht stellvertretend für all die Kinder, die im Erdbeben ihre Eltern verloren haben. Suzumes Geschichte, ihre Reise, ist sehr traurig und schwer. Ich wollte einen unterhaltenden Gegenpart an ihre Seite stellen. Etwas, das die Stimmung ein bisschen auflockert. Ein Stuhl mit drei Beinen. Das ist erstmal lustig, denn ein dreibeiniger Stuhl bewegt sich komisch. Aber es steckt mehr dahinter, denn der Stuhl wurde vom Tsunami mitgerissen und hat ein Bein verloren. Es ist aber auch eine Metapher auf die Seele von Suzume. Das fehlende Stuhlbein steht stellvertretend für ihre Mutter, die sie verloren hat. Sie lernt aber, selbst wenn man etwas im Leben verloren hat, kann man weiterleben, weiterlachen, sich sogar verlieben.
Makoto Shinkai erzählt mit überwältigenden Bildern und mit einer hingebungsvollen Liebe zum Detail. Der Moment des ersten Aufeinandertreffens von Suzume und Suta ist genauso magisch aufgeladen wie der Versuch, die einzelnen Türen zu schließen. Die Animation spielt mit Licht und Schatten, mit Dunkel und Hell, mit intensiven Farben. Der emotionale Kern der Geschichte ist der traumatische Verlust der Mutter.
Der japanische Titel ist nicht nur Suzume, sondern Suzume schließt die Tür. Aber im Japanischen hat das eine Mehrdeutigkeit. Es geht nicht nur um den physischen Akt des Türenschließens, sondern darum, jemanden zu beschützen und lose Enden miteinander zu verbinden. Suzume reist durch Japan und besucht alte Ruinen, verlassene Orte, findet dort diese Türen, die sie schließen muss. Sie macht das, um den Boden zu besänftigen. Also nicht nur den Boden, sondern auch die Menschen, die dort einst gelebt haben. Sie stellt sich vor, was für Menschen dort vor der Katastrophe gelebt haben, wie ihr Leben ausgesehen hat. Sie kehrt in ihre alte Heimat zurück, zu ihren Wurzeln und schließt dort die Tür, die sie zu ihrer Mutter führt. Erst dann kann sie mit ihrem eigenen Leben weitermachen.
Suzume vereint Fantasy mit der klassischen Coming-of-Age-Geschichte, Verlustbewältigung mit Traumaaufarbeitung, ein Film, selbst wie eine Naturgewalt.
Und diesen Film können Sie sehen ab Donnerstag, dann kommt Suzume von Makoto Shinkai in die deutschen Kinos. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an meine Sendung aus dem Januar aus Saarbrücken vom Max-Ophüls-Preis-Festival, wo ich darüber berichtet habe, dass immer mehr junge deutsche Regisseurinnen und Regisseure auf sehr interessante Art und Weise Geschichten erzählen über Ostdeutschland, aber auch über die Ostsozialisation ihrer eigenen Eltern und über ihre eigenen Identitätsprobleme als sogenannte Wendekinder. Und wenn Sie mich jetzt fragen, das ist immer noch mit Abstand die interessanteste Bewegung im aktuellen jungen deutschen Film. Und jetzt lässt sich auf der Leinwand ein weiteres Beispiel für diese Bewegung sehen. Alaska heißt der Film von Max Gleschinski.
Ist es deine Schatzkarte?
Wassermannakarte.
Aha, darf ich mal?
Ja.
Das ist das rote hier?
Meine Route?
Das war schon klar, dass du im Kreis fährst.
Na, Lima.
Also, normalerweise sagt man nach, wie man heißt.
Kerstin.
Kerstin?
Kerstin, so heißt die Hauptfigur des Films. Und sie ist nicht in Alaska, in Amerika unterwegs, sondern in der mecklenburgischen Seenplatte mit einem sehr schönen Kajak. Sie ist eigentlich eine stille Frau, würde ich sagen, allein mit sich und ihren Gedanken. Kerstin hat jahrelang ihren kranken Vater gepflegt und nach dessen Tod beginnt sie jetzt so ein bisschen ein neues Leben. Und genau von diesem ein bisschen anders, ein bisschen neu, davon erzählt der Regisseur Max Gleschinski, der sich ganz bewusst Rostocker Filmemacher bezeichnet. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Ich dachte, wir fangen einfach mal bei der Landschaft an. Es ist ja nicht ganz Alaska in Amerika. Es ist, sagen wir mal so, die Entsprechung von Alaska in Deutschland mit der Mecklenburger Seenplatte. Gibt es da einen biografischen Bezug? Hat diese Landschaft eine besondere Bedeutung erstmal für Sie in Ihrem Leben?
Also die Seenplatte in Mecklenburg war der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Stoffes, weil ich dort einfach seit sehr langer Zeit regelmäßig mit der Familie Urlaub mache. Und deswegen war das dann auch relativ schnell klar, dass die Geschichte, die ich entwickle, die dort spielt, sich eben auch mit dem Kosmos Familie auseinandersetzen muss. So. Also auf jeden Fall war die Landschaft Ausgangspunkt für mich, für die Arbeit an dem Film.
Ja, und in diese Landschaft rein setzen Sie eine Frau in einem Kajak, Kerstin. Das ist ja so ein starkes Bild. Also ich habe mich sofort ein bisschen an einen Western erinnert gefühlt. Zwar gibt es kein Pferd, sondern ein Kajak, aber irgendwie ist diese Landschaft auch so dominant in diesen Bildern, als würden Sie sagen, ich mache das, was die Amerikaner in ihrem Westen machen, mache ich jetzt hier quasi im deutschen Osten.
Tatsächlich war für uns der Western gerade später in der Postproduktion dann auch nochmal irgendwie eine sehr große Inspirationsquelle, weil dieses Muster, dass eine Einzelgängerin mit einem Pferd oder in unserem Fall mit dem Kajak von Ort zu Ort wandert und dazwischen liegt nichts außer Landschaft und man begegnet sich zwar auch und man nickt sich auch mal zu, aber im Grunde genommen geht es um diese Inseln, die man auf der Reise irgendwie ansteuert, also immer wieder diese Campingplätze, diese Inseln der Zivilisation inmitten dieser eigentlich sehr schönen Landschaft. Insofern war der Western motivisch eigentlich immer da und findet sich natürlich auch in Bildern wieder. Also es ist ja, das Kajak wird an der Leine am Steg entlang gezogen und genau, wird festgebunden, wo auch immer man anlegt. Also es gibt da schon viele Verbindungen zum Western-Genre. Und klar, also ich bin sowieso viel übers Genre-Kino sozialisiert und bringe natürlich, auch wenn Alaska ein Arthouse-Drama ist, bringe natürlich trotzdem diese Sozialisierung irgendwie mit in all die Bilder und Töne und die Szenen.
Diese Lakonie und dieses Zunicken der Menschen, hat das auch was Dokumentarisches? Sind die Menschen an der Mecklenburger Seenplatte so?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich meine, es ist natürlich auch ein touristischer Ort. Insofern kann man von den Menschen, die dort auf der Seenplatte sich begegnen, gar nicht unbedingt nur auf Mecklenburg schließen. Aber vielleicht prägt diese Landschaft auch die Leute, die von außerhalb dorthin kommen und bringt sie in diesen Zustand. Es ist auf jeden Fall ein wortkarger Ort. Und genau, deswegen eigentlich perfekt für so eine Sinnsuche, wie sie Kerstin vor sich hat, weil sie eben sich viel mit sich selbst beschäftigen kann und es ihr natürlich dann immer schwerer, aber am Anfang sehr leicht fällt, den Leuten aus dem Weg zu gehen. Und das ist natürlich für den Ort, das ist an dem Ort natürlich besonders toll.
Das Besondere an dieser Figur ist ja, dass sie kurz davor ist, ein neues Leben anzufangen oder ein neues Kapitel anfangen zu müssen. Sie hat jahrelang ihren sterbenskranken Vater gepflegt. Und was ich interessant finde an dieser Figur ist, dass ich hatte nicht das Gefühl, dass sie darunter leidet. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da eine Figur ist, die der verschwendeten Zeit hinterher trauert, weil sie bei ihrem Vater sein musste. Ich hatte schon das Gefühl, dass Kerstin das gerne gemacht hat und jetzt quasi in das neue Abenteuer ihres Lebens weiterrudert.
Auch das ist total toll, dass es Ihnen auffällt, weil das war für uns, also sowohl für Christina Große, die Hauptdarstellerin, als auch für mich, ein sehr wichtiger Punkt in der Arbeit, dass wir eben nicht ein deutsches Trauerdrama machen, sondern dass wir das Ganze mit einer gewinnenden Haltung spielen, so, und mit einer Positivität und mit einer Menge Hoffnung. Und Christina hat das auch immer so formuliert, dass das für Kerstin vollkommen okay ist. Sie hat nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben oder dass ihr Leben jetzt an ihr vorbeigezogen ist oder dass sie, genau, irgendwelche Möglichkeiten verloren hat, durch diese Entscheidung bei ihrem Papa zu bleiben, sondern dass das für sie total toll war. Und das war eben diese Zeit in ihrem Leben, die war sehr lang und die war ihr sehr wichtig und sie möchte die auch nicht missen. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Haltung, die ich eigentlich im deutschen Kino eher anders kenne. Also meistens geht es doch eher um die verpassten Chancen und um das Hinterhertrauern und um so eine permanente Melancholie. Und darin eigentlich so einen Funken Schönheit zu finden in der Melancholie und eher daraus eine positive Haltung zu machen. Das war irgendwie so ein Ansatz von uns.
Inwiefern ist dieses Verhalten von Kerstin vielleicht auch damit verbunden, dass sie eine Ostsozialisation hat? Also dass es ein Mensch ist, der aus der DDR kommt, wo vielleicht das Verhältnis zum Vater oder zur Pflege ein anderes ist. Ich habe mich schon gefragt, weil ich glaube, die Biografien der Figuren, gerade weil sie in der DDR verankert sind und sie spielen ja auch mit dem DDR-Kajak und so weiter, also da ist ja etwas, was diese Figuren anders prägt, ne?
Es ist für mich wahnsinnig schwer, das zu sagen, weil das, was die Leute an DDR-Sozialisierung in dem Film entdecken, ist letztendlich, kommt, glaube ich, da ganz intuitiv rein. So, also ich bin in Rostock geboren, aufgewachsen. Nach der Wende allerdings, ich wohne auch jetzt noch in Rostock. Das heißt, mich umgibt das permanent. So, nicht nur im familiären Kontext, sondern auch im Alltag. Deswegen ist das, schreibe ich quasi diese Figuren ganz automatisch so. Ich habe mich jetzt nicht darum bemüht, die Ostsozialisation in besonders zu betonen oder auf eine besondere Art und Weise zu erzählen.
Sie erzählen in Kapiteln, wo diese Suche nach sich selbst sich nochmal immer in anderen Perspektiven zeigt. Das ist ja fast schon ein sehr literarischer Zugang.
Mhm. Und er hilft auch dabei, dass man nicht in so Antagonismen abrutscht, dass man nicht der Kerstin den Thomas gegenüberstellt und dass der Bruder eben nicht als Antagonist in die Geschichte bricht, sondern er tut es zwar, aber eben im zweiten Kapitel und im dritten Kapitel ist er dann selbst der Held. So. Und mir hat das total geholfen, diese Perspektiven einzunehmen beim Schreiben und eben nicht in so eine klassische Dramaturgie zu kommen. So. Und genau, und das Literarische war von Anfang an eine Idee, um den Figuren den maximalen Raum zu geben und um ihnen auch sie in gewisser Weise auf so ein Podest zu stellen, sie größer zu machen, weil es ist eine sehr alltägliche Geschichte. Die Konflikte sind irgendwie sehr bodenständig, ne? Also sie sind natürlich universell, aber sie haben eben, die Fallhöhe ist nicht gigantisch groß, so, sondern es sind sehr alltägliche, fast schon profane Probleme, die die Figuren miteinander verhandeln. Und da fand ich es total schön, durch dieses literarische Element der Kapiteleinteilung dem doch so eine Größe zu geben.
Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie jetzt in Rostock sitzen, auch aus Rostock arbeiten, auch eine Produktionsfirma da haben. Wie wichtig ist es für Sie als Rostocker Filmemacher, eben auch in Rostock zu sein und nicht wie so viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen nach Berlin zu kommen und hier Filme zu machen, hier die Filmbranche quasi aufzumischen oder in sie einzutauchen, Teil von ihr zu werden?
Na, es ist so ein bisschen so, ich glaube, wenn alle Filmschaffenden nach Berlin ziehen, dann wird sich an den Orten, wo sie sozialisiert sind, nicht viel verändern. So, das heißt, ich nutze natürlich auch den Faktor, dass ich hier in Rostock bin, um hier Nachwuchsarbeit zu betreiben, um hier so ein bisschen was von dem, was ich quasi jetzt in der Branche lerne und was ich für Kontakte irgendwie knüpfe, das natürlich mitzunehmen nach Hause. So. Und das finde ich persönlich ganz wichtig. Und ich bin auch immer dankbar, wenn ich nach so Dreharbeiten, Vorproduktionszeiten oder auch Festivals, wenn ich nach der Berlinale nach Hause fahren kann. Das ist einfach wahnsinnig toll. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt in Berlin bleiben würde, nach der Berlinale würde dieses Festival einfach immer und immer und immer länger werden, weil man viele Termine dann, naja, dann treffen wir uns eben die Woche danach. Oder dann treffen wir uns eben in 14 Tagen nochmal. Und dass es eben diesen abgesteckten Zeitrahmen gibt, in dem man dort vor Ort verfügbar ist. Und danach kann man wieder nach Hause an seinen Schreibtisch und kann das alles verarbeiten. Mir hilft das extrem.
Man spürt ja auch, wie selten dann diese Landschaften, aus denen sie dann auch erzählen können, nicht wahr? Also eben nicht der typische Berlin-Film, der München-Film sind. Und ich hatte das Gefühl, dass sie ihre Heimatlandschaft auch nochmal aufladen anders. Also ihr erster Film Kahlschlag wurde ja als Fargo aus Mecklenburg-Vorpommern erzählt. Ich glaube, dass das deutsche Kino so etwas braucht. Ist das so eine Art innere Mission auch für Sie, zu sagen, hier ist doch die Landschaft, ich kann doch hier auch Kino machen?
Ja, ich glaube, das ist diese alte Diskussion irgendwie, ob man die Geschichten von innen heraus erzählt oder von außen. Ich habe irgendwie so eine... Ich habe das Gefühl, dass ich es, dadurch, dass ich hier lebe, irgendwie ganz gut vermeiden kann, in so eine Draufsicht zu kommen. Sondern ich gehe hier halt jeden Tag vor die Tür. Ich gehe hier einkaufen. Also ich, keine Ahnung, all meine Freunde sind hier, mein Umfeld ist hier. Also mir fällt es nicht schwer, etwas hierüber zu erzählen. So, und dem mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer Aufrichtigkeit irgendwie zu begegnen. Und natürlich gibt es auch sowas wie, ich hätte natürlich Angst, dass das verschüttet geht, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Jahre in Berlin lebe. So, auf jeden Fall.
Regisseur Max Gleschinski sprach mit mir über seinen Spielfilm Alaska, den Sie nächste Woche zum Beispiel auf dem Filmfestival Achtung Berlin sehen können. Offizieller deutschlandweiter Kinostart ist dann für den Herbst geplant. Umwelt- und Klimafilme, das sind gerade ein ganz großer Trend im Kino, aber auch im Fernsehen. Green Storytelling nennt man das Ganze dann. Es sind Geschichten, die die Folgen des Klimawandels in sehr emotionale Bilder packen und es damit auch nachvollziehbarer machen wollen, was mit unserem Planeten passieren könnte. Nachvollziehbarer als vielleicht abstrakte politische Debatten im Fernsehen. Und dabei spürt man, dass diese aktuellen Filme und Serien sehr viel drängender und sehr viel aktivistischer erzählen, als es früher der Fall war, denn gerade der Klima- und Umweltfilm hat in Deutschland schon eine jahrelange Tradition. Auch schon in der DDR beschäftigten sich viele Regisseure mit den Folgen der Umweltverschmutzung und das Achtung Berlin Festival zeigt ab nächster Woche eine Auswahl dieser DEFA-Filme in ihrer Retrospektive. Und Christian Berndt hat sich einige Werke mal angesehen.
Kein schöner Land in dieser Zeit.
Der Gemeindechor singt Kein schöner Land und es klingt wie Hohn in Kurt Tetzlaffs Erinnerung an eine Landschaft von 1983. Für seinen Dokumentarfilm hat der Filmemacher 3 Jahre lang das Leben in 2 Dörfern der DDR begleitet, die dem Braunkohleabbau weichen mussten. Tetzlaff zeigt die Zerstörung einer Dorfkultur und einer Landschaft. Es ist ein bemerkenswertes Beispiel für einen kritischen Film zur Umweltzerstörung in der DDR, wie der ehemalige Präsident der Filmuniversität Babelsberg, Dieter Wiedemann, erzählt.
Ich habe ja am Zentralen Institut für Jugendforschung gearbeitet und war in einem Filmclub in Leipzig-Grünau mitverantwortlich. Und als wir den Film gezeigt haben, war der Saal gerammelt voll. Aber am nächsten Tag hat mein Chef einen Anruf von der Staatssicherheit bekommen, dass ich das bitte unterlassen möchte, dass solche Filme gezeigt werden.
Filme zur Umweltzerstörung konnten in der DDR nicht regulär im Kino, aber auf Festivals und in Filmclubs gezeigt werden. Es entstanden kritische Beiträge zu diesem Thema, die das Festival Achtung Berlin in seiner Retrospektive zeigt, auch aus der sogenannten Amateurfilmbewegung, die aus Betrieben heraus finanziert wurde.
In den 80er Jahren war ich in einer Jury des Zentralhauses für Kulturarbeit. Da lief ein Film Saurer Regen. Und der Begriff Saurer Regen kam nie vor, ist immer umschrieben worden. Und wenn dann bestimmter Regen runterkam, da wurde nicht Saurer Regen gesagt, sondern wurde eine saure Gurke hingelegt.
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre wandten sich Dokumentarfilmer wie Peter Rocher verstärkt dem Thema Umweltzerstörung zu. In Hochwaldmärchen zeigte er begleitet von einem erzählerischen Märchenton einen verwunschen schönen Spreewald.
Ist eigentlich der konsequenteste damals gewesen, was diese Umweltgeschichte betrifft. Man erzählt ein Märchen, wie schön Hochwald oder wie schön Wald sein könnte. Und damit wird ja wieder den Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich, dass es eben nicht so ist.
Erst nach dem Mauerfall konnten die lange geplanten offen kritischen Dokumentarfilme zur Umweltverschmutzung verwirklicht werden. Aber nun interessierte sich das Publikum nicht mehr dafür. In Westdeutschland entstanden ebenfalls ab den 70er Jahren kritische Umweltfilme und auch die konnte man nicht in den regulären Kinos sehen, so der Filmpublizist Kai Hoffmann.
Die liefen in alternativen Kinos, sage ich jetzt mal. Es gab ja dann in den 70er Jahren sowohl Programmkinos, die aufgebaut wurden, und dann natürlich die kommunalen Kinos, so alternative Vertriebswege, Filmabende in alternativen Kneipen.
Und diese Art von Filmen zeichnete sich durch eine enge Verbindung der Filmschaffenden zu der in den 70er Jahren entstehenden Umweltbewegung aus.
Das lief dann unter dem Etikett Gegenöffentlichkeit zu dem offiziellen Fernsehen, die sich eben da lange Zeit nicht so drum gekümmert haben, um die Protestbewegung.
Es gab zwar in Deutschland eine lange Tradition des Naturschutzfilms, schon 1905 drehte Hermann Hähnle Filme zum Artenschutz. Und Bernhard Jimeks Serengeti darf nicht sterben wurde sogar mit dem Oscar ausgezeichnet. Aber Filme wie diese lebten von der Faszination der Natur, die als erhaltenswert dargestellt wurde. Die aktivistischen Umweltfilme der 70er Jahre stellten dagegen die Naturzerstörung in den Mittelpunkt und strichen in Filmen wie Schwespennest die Wirksamkeit von Protestbewegungen hervor.
An diesem Sonntag waren wir 28.000 Leute und zu viele waren dabei, die sich nicht mehr abschrecken ließen von deutschen Uniformen und deutschen Schäferhunden, von Knüppeln und Wasserwerfern. Wir hatten tatsächlich gewonnen.
Seit den 90er Jahren professionalisiert sich der Umweltfilm und akzentuiert immer stärker einen fatal gewachsenen Einfluss des Menschen auf die Natur.
Also es gab so wichtige Filme und schockierende Filme wie zum Beispiel Eine unbequeme Wahrheit, ne? Der war ja 2006, wo wir Al Gore begleiten, der aufmerksam macht auf die globale Erderwärmung und wie groß der Einfluss des Menschen schon geworden ist. Also er hat schon so was Apokalyptisches gezeichnet.
In den letzten Jahren, so die Leiterin des Brandenburgischen Festivals des Umwelt- und Naturfilms Ökofilmtour, Katrin Springer, gäbe es eine neue Tendenz im Umweltfilm.
Jetzt, finde ich, gibt es immer mehr Filme, die sich vor allen Dingen den jungen Menschen widmen, die sich jetzt in klimaaktivistischen Gruppierungen zusammenfinden, also um aufmerksam zu machen und immer wieder aufzustehen und immer wieder zu sagen, wir müssen dahin gucken.
Dieses Jahr lief auf der Berlinale der Dokumentarfilm Vergissmeinnicht über die Räumung des Hambacher Forstes. Der Film über einen Aktivisten, der bei der Räumung zu Tode kam, thematisiert auch die Konflikte innerhalb der Protestbewegung. Solche Umweltfilme erinnern in ihrem Aktivismus an die westdeutschen Pendants der 70er Jahre. Aber die Aufgaben erscheinen in heutigen Filmen im Vergleich zu damals um einiges gewaltiger. Und der ironische Ton der ost- und westdeutschen Filme ist verschwunden.
Unter den Umweltfilmen der DEFA Retro, über die wir gerade berichtet haben, ist auch Rolf Losanskis Film Verdammt, ich bin erwachsen. Das hat mich schon gewundert, weil Losansky ein Regisseur ist, den ich in erster Linie mit richtigen Kinderfilmen assoziiere. Er hat sehr gerne überhaupt aus der Perspektive von Kindern erzählt und galt damit unter den DEFA-Regisseuren als wahrer Meisterfilmer der Kinderfilme. Das Berliner Zeughauskino widmet gerade seinen Kinderfilmen wie Weiße Wolke Carolin oder Moritz in der Litfaßsäule eine Retrospektive unter dem schönen Titel »Keine Angst vorm Anderssein – Die Kinderfilme des Rolf Losansky«. Vor der Sendung konnte ich über die sehr interessanten, auch modernen Kinderbilder dieser Filme sprechen, und zwar mit Filmhistoriker Andreas Kötzing, und wollte zunächst von ihm wissen, was für eine Jugend erzählen diese Filme eigentlich?
Ja, das sind schon sehr besondere Kinderfilme, mit denen wir es hier zu tun haben. Ich selber bin mit denen groß geworden, kann ich gleich vorweg schicken. Das sind so Titel, ne? Moritz in der Litfaßsäule, Der lange Ritt zur Schule, Weiße Wolke Carolin, das waren Kinderfilme aus den 80er Jahren. Die hat man damals gesehen, und was ich daran immer sehr geschätzt habe, es war, glaube ich, auch mit seinen Anliegen als Regisseur, keine Filme über Kinder zu machen, sondern sie tatsächlich auf Augenhöhe mit Kindern zu machen. Eigentlich das größte Privileg, dass dort nicht Geschichten über sie erzählt werden, sondern dass man sie ernst nimmt und die Geschichten auch aus ihrer Perspektive erzählt, mit sehr viel Empathie und immer mit dem Blick für Kinder, die anders sind, die nicht Standard sind, sondern die vielleicht eine eigene Fantasie haben, die irgendwie auffallen, die nicht so richtig in die Reihe passen. Die standen immer im Mittelpunkt von Losanskis Film schon relativ früh, und das ist auch bei diesen Filmen, die dort jetzt im Zeughauskino gezeigt werden, tatsächlich der Fall.
Dann gucken wir uns doch mal diese Welten an, die er da schildert. Was ist das überhaupt für ein Bild einer Kindheit, die Filme wie Weiße Wolke, Carolin oder Der lange Ritt zur Schule zeichnen?
Ja, also das sind Kinder, die tatsächlich so ein bisschen am Rand stehen, die auffallen, die irgendwie ein bisschen besonders sind, mit denen wir es hier zu tun haben, die zum Teil Tagträume haben, wie zum Beispiel Ritt zur Schule, wo ein Junge sich seinen Alltag in der Schule auf einmal verwandelt in die Welt des Wilden Westens, oder Moritz in der Litfaßsäule, der von zu Hause ausreist, dann in der Litfaßsäule lebt und dort so eine anarchische Katze kennenlernt, die ihn irgendwie auf ganz andere Gedanken bringt. Also es ist immer so eine Kindheit, die wir kennenlernen, die so ein bisschen darauf abzielt, uns Charaktere näher zu bringen, bei denen man am Anfang vielleicht denken würde, so ein bisschen merkwürdige Kinder, was sind das eigentlich für Geschichten? Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was ihn ausgemacht hat, auch als Regisseur, den Blick dafür zu haben, dass Kinder irgendwie eigenwillige, eigenständige Charaktere sind, deren Fantasie man irgendwie ernst nehmen muss und dann auch viel davon zurückbekommt und ganz viel entdecken kann in dieser Eigensinnigkeit. Und das, finde ich, macht die Filme durchaus auch ein bisschen bemerkenswert vor dem Hintergrund der DDR, weil das natürlich diese Eigenwilligkeit, dieses Besondere von Kindern vielleicht gar nicht unbedingt das war, was jetzt irgendwie immer so weit im Vordergrund stand. Und insofern sind die Filme auch, finde ich, immer so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft gewesen in den 80er Jahren. Das hätte ich damals als Kind, als ich sie gesehen habe im Kino, wahrscheinlich nie so wahrgenommen. Aber wenn man sie sich heute anschaut, dann steckt da auch eine ganze Menge mit von der DDR-Gesellschaft.
Die Carola aus Das Schulgespenst zum Beispiel, das ist ja so eine Mädchenfigur, die man vielleicht eher aus den Animationsfilmen eines Hayao Miyazaki kennt. Also ziemlich wild, ziemlich frech, ziemlich eigenständig. Da ist auf jeden Fall etwas dran. Ich habe mich jetzt so gefragt, weil ich habe gesehen, Losansky hat für einige der Filme ja auch bekannte Kinderbücher adaptiert. Wie kamen seine Filme denn in der DDR dann an? Erreichten sie auch die Kinder, von denen sie erzählt haben?
Absolut. Also er hatte immer ein großes Publikum mit seinen Filmen. Er hat auch immer den Kontakt zum Publikum gesucht, war ja auch ganz stark engagiert beim Kinderfilmfestival in der DDR. Und diese Gespräche mit den Kindern, ich glaube, das war ihm immer ganz, ganz wichtig, sich auch das Feedback abzuholen, wie die Kinder den Film fanden. Und Kinder merken ja tatsächlich, wenn sie ernst genommen werden, wenn sie tatsächlich eine Wertschätzung erfahren und nicht das Gefühl haben, die Erwachsenen erzählen ihnen da irgendwas Überdidaktisches mit erhobenem Zeigefinger, so oder so sollst du das machen, sondern tatsächlich sozusagen ihre Welt da auch berücksichtigt wird. Und das haben die Filme ganz toll gemacht. Carola Huflattich in Das Schulgespenst, die Rolle tauscht mit dem Gespenst, ja, so ehrlich sehr eigenwillig wird. Aber auch jemand wie Moritz, ich fand den total großartig, ne, der dort irgendwie einfach keinen Anschluss so richtig findet im Elternhaus und auch in der Schule nicht, malt dort irgendwie so ein bisschen abseitige Bilder, die so surreal sind, da kann die Lehrerin gar nichts mit anfangen. Und am Ende beschließt er einfach von zu Hause abzuhauen und in der Litfaßsäule zu wohnen. Das war eine außergewöhnliche, bemerkenswerte Geschichte. Und er hat natürlich auch immer sehr viel Zeit investiert in die Auswahl seiner Schauspieler und seiner Schauspielerin. Die Kinderdarsteller haben dort natürlich immer eine ganz besondere Rolle gespielt. Und da braucht es auch sehr viel Empathie, sich darauf einzulassen, auf die Lebenswelt, ja, eben tatsächlich dieser Schauspieler. Und dann hat er auch immer ein tolles Team gehabt, weil du nach den Büchern gefragt hattest. Also Krista Kocik als Autorin hat natürlich auch immer eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also er hat viele seiner Filme nicht unbedingt selbst geschrieben, sondern immer mit guten Autorinnen und Autoren, Dramaturgen zusammengearbeitet. Und erst dadurch hat sich eigentlich das Gesamtgefüge der Losansky-Filme ergeben.
Jetzt war die DEFA sowieso bekannt, bis heute übrigens, für ihre Kinderfilme. Die waren ja auch eine Art Markenzeichen, sind bis heute ehrlich gesagt auch Kult. Kann man denn sagen, dass die Losansky-Kinderfilme innerhalb der DEFA-Produktion von Kinderfilmen eine eigenständige Stellung einnahmen?
Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, weil er ja so fantastische Geschichten erzählt hat. Er hat ja eigentlich nie so diese Märchenschiene bedient, die bei der DEFA sehr, sehr stark war, sondern er hat immer realistische Geschichten erzählt mit einem ganz starken fantastischen Element. Das war so ein bisschen das Eigenwillige bei ihm, dass dieser Realismus sich nie nur so eins zu eins dargestellt hat, sondern dass diese Tagträumereien, die ich erwähnt habe, oder die Geschichte mit dem Gespenst oder auch diese anarchische Katze, die dort per Hand animiert wurde, das gab es immer in seinen Filmen, so eine Art übernatürliche Ebene, so real, fantastisch erzählt, worin sich natürlich auch wiederum diese Liebe für die Fantasie drin wieder gespiegelt hat. Diese Kreativität von Kindern, die hat er sehr geschätzt. Und ja, ich glaube, da war vielleicht so der Anspruch da, das dann in den Filmen eben mitzuerzählen. Und das war schon sehr eigenwillig, das war seine Art. Dafür ist er sehr gemocht worden vom Publikum, übrigens nicht nur in der DDR. Also Teile seiner Filme wurden auch in der Bundesrepublik gezeigt. Er war auch einer der wenigen Regisseure, die schon 1988 eine kleine Werkschau hatten in der Bundesrepublik bei einem Kinderfilmfestival in München. Also man hat diese Qualität seiner Filme auch tatsächlich über die Grenzen der DDR hinaus erkannt. Und dieses Erzählen auf Augenhöhe, was ich am Anfang erwähnt habe, das ist ja völlig zeitlos, ne? Also manche der Animationen, da wird man heute vielleicht drüber schmunzeln, das würde man heute ganz anders machen. Aber dieses individuelle Erzählen aus der Perspektive der Kinder, das ist eigentlich zeitlos geblieben und macht die Filme auch heute noch sehr sehenswert.
Vielen Dank, Andreas Kötzing. Keine Angst vorm Anderssein, die Kinderfilme von Rolf Losansky. Sie sind zu sehen auf der großen Leinwand im Berliner Zeughauskino noch bis zum 23. April. Drei der dort gezeigten Filme kann man aber auch auf dem offiziellen DEFA-YouTube-Kanal in voller Länge sehen, für alle, die es in den nächsten Tagen nicht nach Berlin verschlagen wird. Da wir gerade noch so schön in DEFA-Traditionen schwelgen, kommt jetzt noch eine weitere dazu, und zwar die DEFA-Synchronisation. Denn in der DDR wurden gerade osteuropäische Filme häufig anders synchronisiert als in der BRD. Heute kann man diese DEFA-Synchro-Fassung eher selten sehen, aber es gibt noch Orte, die versuchen, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Einer dieser Orte, das ist das DVD- und Blu-ray-Label Ostalgia. Das will das mit seinen Editionen vor allem ändern. Jetzt bringen sie den polnischen Monumentalfilm Pharao von Jerzy Kawalerowicz raus. Der Oscar-nominierte Film erscheint auf Blu-ray eben mit der DEFA-Synchronisation. Ein Grund für meinen Kollegen Jörg Taschmann, sich mit den Unterschieden der DEFA- und BRD-Synchronisation zu beschäftigen.
Wind und Wüste in Cinemascope. Der polnische Monumentalfilm Pharao beginnt überraschend mit zwei kleinen Käfern im Wüstensand und einem ägyptischen Soldaten, der sich vor ihnen in den Sand wirft und aufmacht, dem Sohn des Pharao und seinen Priestern Meldung zu erstatten.
Sprich! Herr Patra, allmächtiger Mond. Auf dem Wege sind zwei heilige Skarabäen. Sie rollen ein Lehmkügelchen quer über den Weg dem Sande zu. Wie es der Glaube verlangt, habe ich den goldenen Abbildner der Sonne huldigend den Vormarsch verhalten.
Ich sehe, dass du ein wahrhaft gläubiger Ägypter bist, obwohl du hethitische Züge trägst. Wir werden nicht auf der Heerstraße weiterziehen, damit wir die heiligen Käfer nicht zertreten.
Das wäre ein ungeheurer Zeitverlust.
Sieh das Heer an und du wirst verstehen, dass wir uns für diesen Umweg entscheiden müssen.
Widerwillig muss Ramses, der Sohn des Pharao, den Feldzug umleiten. Die Priester sind mächtiger. Im Monumentalfilm von Jerzy Kawalerowicz geht es in opulenten Bildern um einen Machtkampf zwischen einem ungestümen jungen Pharao und Priestern, die ihre Privilegien mit allen Mitteln verteidigen. Ein Monumentalfilm aus Osteuropa, aus dem kommunistischen Polen, war 1966 sehr ungewöhnlich. Er lief in beiden deutschen Staaten in zwei unterschiedlichen Fassungen an, im Westen sogar in einer gekürzten Version. Auch deshalb entschied sich das DVD- und Blu-ray-Label Ostalgica, bei der Restaurierung dafür die Synchronfassung der DEFA zu verwenden, was jedoch mit viel Aufwand verbunden war, wie Andreas Bierschenk von Ostalgica erklärt.
Also habe ich von den Original 35mm Kinorollen der DEFA neue Scans anfertigen lassen, die später auch noch aufwendig nachbearbeitet wurden. Ich kann heute sagen, der Film wird jetzt in einer nie dagewesenen Qualität in Bild und Ton präsentiert. Und das war mir persönlich wichtig, da ich schon immer fand, dass der Film nicht die verdiente Aufmerksamkeit bekommen hat. Sicher ist es kein Monumentalfilm à la Cleopatra oder Ben-Hur, aber er hat enorme Tiefe, er beleuchtet die sozialen und politischen Hintergründe und ich finde, er hat eine wunderbare Kameraarbeit. Ein intellektueller Monumentalfilm, wenn man so will.
Es gab nicht nur oft zwei Synchronfassungen ausländischer Filme in Ost und West, sondern auch starke inhaltliche Unterschiede. Bekannte Beispiele dafür sind der Klassiker Schienenschlacht von René Clair aus dem Jahr 1946, der 1955 in der DDR synchronisiert ins Kino kam, in der BRD erst 1973 nur in der ARD in einer teilsynchronisierten Fassung gezeigt wurde. Besonders eklatant werden die Unterschiede bei der italienischen Komödie Der gezähmte Widerspenstige mit Adriano Celentano und Ornella Muti deutlich. Im Westen setzte man auf die bewährte, schnoddrige Blödelsynchro. Im Osten bemühte man sich, sprachlich enger mehr an der italienischen Fassung zu bleiben. Hier zwei Beispiele. Zuerst immer die DEFA-Synchro, die beispielsweise noch vom MDR-Fernsehen ausgestrahlt wird, danach die westdeutsche Version.
100 mal 100, das macht?
10.000.
Wieso das?
Ja, immer schon.
100 mal 100, wie viel ist das?
10.000.
Warum so viel?
Weil alles teurer wird.
Viele sentimentale Komplikationen.
So, also ich habe Hunger. Ich gehe meine Vorspeise holen. Ihr könnt inzwischen weiter plaudern.
Vorhergesehenes, problemloses, ja so wahnsinnig.
Tja, also während ihr euch hier Nachhilfeunterricht in Sachen Liebe gebt, hole ich was zu beißen. Ich sterbe vor Hunger. Und keine Schonung, immer offen sein, geliebte Freundin.
Die Teilung Deutschlands hatte nicht nur einen großen Einfluss darauf, mit welchen Filmen man in Ost und West aufwuchs, sondern auch mit welchen Synchronfassungen. Für Andreas Bierschenk, der mit DEFA-Synchronfassungen unter anderem auch in seinen Ausgaben der Karel-Seemann-Filme wirbt, lag das an den guten Dialogbüchern und den gut ausgebildeten Schauspielern. Das bestätigt auch Axel Peuke, Autor und Regisseur mit DDR-Sozialisation.
Der Unterschied zwischen den Synchronisationen der damaligen DEFA und den westdeutschen Studios liegt nach meiner Meinung darin, dass in der DDR viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die man da hört, ausgebildete Bühnendarsteller und weniger reine Synchronsprecher waren. Also die Art einer fremden Rolle einen Charakter oder einen sozialen Gestus zu geben, gerade wenn ich an die russischen oder polnischen Filme denke, das war schon sehr gut und sehr professionell.
Die DEFA-Synchronisation mit der Blu-ray von Pharao ist gelungen, ganz egal, wie man persönlich generell zu Synchronfassungen steht. Und so lassen sich einige Ausgaben des Labels Ostalgica empfehlen, das neben der Originalfassung mit Untertiteln bewusst auf die DEFA-Synchronfassung setzt. Bei den Anbietern Filmjuwelen oder Playon, ehemals Koch Media, gibt es Filme wie Schienenschlacht und Der gezähmte Widerspenstige auch in beiden Synchros.
Ein aktueller Blick auf den Osten Deutschlands in Emily Artefs Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Da verliebt sich die 18 Jahre alte Maria in den 40 Jahre alten Henner und schon die erste Annäherung der beiden nimmt die Heftigkeit der Liebe vorweg.
Willig.
Alles gut, Maria. Die tun dir nichts.
Der Film spielt im Jahr 1990 in einem kleinen Dorf in Thüringen. Der Sommer ist unglaublich heiß und die Freiheit nach dem Mauerfall kommt so langsam im Dorf an. Nur Maria und Henna können mit dieser Freiheit nichts anfangen. Sie ziehen sich ehrlich gesagt zurück. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Daniela Krien und auf der Berlinale, wo der Film seine Weltpremiere hatte, konnten Susanne Burg und ich Emily Arte fragen, was sie an dem Roman von Daniela Krien fasziniert hat.
Erstmal ist es Daniela Kriens Sprache. Es ist eine Sprache, die mir sehr nah ist, obwohl wir von so verschiedenen Orten kommen. Es ist sehr archaisch, sehr karg, sehr nah an den Menschen des Landes. Und es ist extrem sinnlich in jedem Sinn. Mit ihren Wörtern riecht man, spürt man, beißt man, kratzt man. Es ist das Begehren und es war so visuell für mich. dieses Erlebnis, diesen Roman zu lesen. Ich sah den Film da. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Oft lese ich Bücher und ich sehe so Momente von, oh, das könnte eine fantastische Szene sein. Aber da war es der ganze Film, so der Anfang, Mitte, Ende. Das ist so ein Geschenk. Und ich wusste, ich musste das auf der Leinwand bringen oder versuchen zu bringen. Dieses Gefühl, dieses karg Wortlosigkeit. Und speziell das Begehren einer jungen Frau, bei uns ist sie 18, wird 19, einer jungen Frau, ihr sexuelles Begehren. Sie, ohne es wirklich bewusst zu machen, sie emanzipiert sich von, wie die Gesellschaft sagt, dass ein 19-jähriges Mädchen begehren soll. Und das hat mich interessiert.
Genau, da müssen wir vielleicht noch ein paar Lücken füllen. Also es spielt in Thüringen auf dem Land im Sommer. Das ist das, was sie eben auch visuell übersetzt haben. Man sieht sehr viele Kornfelder. Man sieht Maria, die 19-Jährige bei ihnen, häufig in ihrer Dachgeschossetage ein Buch lesen. Sie wohnt nämlich auf dem Bauernhaus ihres Freundes. Das Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter ist nicht das Beste. Aber auch bei der Familie des Freundes fühlt sie sich nicht so richtig zu Hause. Sie haben es gerade schon so ein bisschen erzählt. Was ist das für eine junge Frau, diese Maria, in diesem Moment ihres Lebens?
Es ist eine Frau, eine junge Frau, die eigentlich nie wirklich gesehen wird. Ihr Vater ist nicht vorhanden, Mutter ist ein bisschen depressiv. Und selbst ihr Freund, der wirklich rührendes Lieb, dank dieser neuen politischen Situation geht eine Welt auf für ihn.
Und genau, es spielt im Nachwendedeutschland.
Ja, der erste Sommer nach der Fall der Mauer. Und und er findet seine Leidenschaft, er findet seine Identität, indem er denkt, ein Künstler zu sein. Und das ist, was ihn... Das ist sein Amour-Fou, das ist seine Liebe. Und er sieht sie nicht. Es ist auch eine Zeit, wo von diesem Umbruch, eine Welt ist tot, eine fängt an. Alle sind beschäftigt damit, klarzukommen. Da haben wir die Gewinner, da haben wir die Verlierer, die auf die Spur gelassen werden, wo man nicht hingeguckt hat. Und es gibt hier freie Bahn der Maria. Maria fühlt sich einfach am wohlsten mit große russische Literatur. Sie liest Dostojewski, die Brüder Karamasow. Und die große Gefühle. Sie geht nicht mehr zur Schule, weil halb der Lehrer nicht da ist und es interessiert sie nicht. Sie lebt in diese Blase von Literatur. Und dann trifft sie ist aber eine, man merkt in einer Szene, wo sie mit Johannes schläft, merkt man, es ist eine junge Frau, deren dieser sexuelle Ausdruck sehr wichtig ist. Sie dreht ihn um, sie beißt ihn, sie hat Spaß. Und man könnte sich vorstellen, dass er ihr vielleicht nicht das bringt, was ihre Sehnsüchte sind. Und wenn sie den Henner trifft, ein sehr charismatischer, ein Bauer, der sich um Pferde kümmert, gegenüber dem Feld, der ziemlich gebrochen ist, aber auch eine Liebe zu Gedichten, zur Literatur und auch irgendwie physisch, wenn er sie packt, wenn sie sich packen, zündet da eine Welt für sie. Also irgendwas, das sie immer in den Büchern gelesen hat.
Aber ist das für die beiden nicht auch ein Rückzugsort? Also diese animalische Amour-Fou, die beiden packt. Und da ist ja diese neue Welt offen nach 1990. Ich hatte das Gefühl, dass das zwei sind. Eine Frau sehr jung, der andere nicht mehr ganz so jung, die vor dieser Freiheit auch vielleicht Angst haben, diesen Möglichkeiten, denen sich beide öffnen.
Ja, es ist auch so. Also speziell bei ihnen. Der Henner, die Figur ist gebrochen, er hat keinen Stand gefunden während der DDR und auch nicht, wird es auch nicht finden in der neuen. Man hat den Eindruck, der kommt von dem 19. Jahrhundert. Es hat irgendwas sehr Archaisches. Und wenn sie zusammen sind, auch wenn es auch mit den Schwierigkeiten, es ist auch sehr wenige Wörter, die Körper sprechen, die Gesten sprechen, die Ausdrücke sprechen und dann lesen sie sich Gedichte und, aber es ist sehr physisch. Es ist sehr physisch und die sind dann in ihrer Blase. eine Blase, wo sie denkt, weil sie 19 ist, die für immer sein kann. Weil so ist man, wenn man neu ist, sich und man liebt, es wird für immer sein. Und er weiß schon, nee, natürlich, er kann sich nicht lieben, sie wird ihn nicht lieben können, sie wird ihn verlassen. Und das fand ich, das finde ich auch so spannend, ist die Energie der Jugend, wo alles möglich ist und mit der Erfahrung des Lebens ist es halt nicht, man ändert sich nicht.
Emily Artef, irgendwann werden wir uns alles erzählen. Ihr Film kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Und damit ist Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur für heute, zu Ende. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.